den Bruder Wilhelm. Brüssel, 26. September 1847. Lieber Wilhelm, ich habe dir so lange nicht geschrieben, weil ich fest davon überzeugt war, dass dich meine Briefe nicht glücklicher machen könnten, als du von Gottes und Rechts wegen sein solltest. Wenn man mit jungen Weibern zu tun hat, da bedarf es weiter des Irdischen nicht mehr. Hoffentlich geht es dir und deiner Auguste wohl. Grüße sie aufs Herzlichste von mir. Lange Zeit ist mein Leben so einförmig fortgegangen, dass ich mich wirklich ernstlich besinnen musste, ehe ich dir irgendein Ereignis auftischen konnte. Da will es plötzlich der Zufall, dass mir der 18. September zu einem sonderbaren Tage wird. Ich habe gerade einige Augenblicke Zeit, ich will dir die Geschichte erzählen. Du wirst vielleicht aus den Zeitungen gesehen haben, dass die Association Belge pour la Liberté Commerciale vor kurzem die Ökonomen aller Länder und Völker zu einem großen Kongress nach Brüssel eingeladen hatte, damit man überlege, wie die durch die englischen Anti-Corn Law League begonnene Bewegung zur Abschaffung der Barrieren zwischen den verschiedenen Ländern auch auf dem Kontinente fortzusetzen und zu vollenden sei. Ich will nicht weiter über die Wichtigkeit eines solchen Aufrufs sprechen. Genau 13 Völker waren bei dem Kongress vertreten. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, Spanien, Schweden, Dänemark, Amerika, England, Russland, die Schweiz und Portugal hatten dem Aufruf gehorcht und ihre Repräsentanten geschickt. Am 16. des Monats eröffnete der belgische Minister de Broekere die Sitzung, indem er der Versammlung 4 Fragen vorschlug, welche man debattieren sollte. Ich will dir die ersten Fragen nicht weiter auseinandersetzen. Sie betreffen die Vorteile des freien Handels im Allgemeinen. Während 2 Tagen am 16. und 17. wurde von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends von den ausgezeichnetsten Leuten darüber diskutiert. Die Protektionisten wurden total geschlagen. Die Anhänger des freien Handels errangen den vollständigsten Sieg. Es nahte der 3. Tag. Es handelte sich darum, zu beweisen, dass der freie Handel zur Prosperität der arbeitenden Klasse führen werde. Wenn mich die 2 ersten Fragen interessierten, so kannst du leicht denken, dass mich die 3. mehr als alles andere in Anspruch nahm. Ich gehöre seit mehreren Jahren zu einer Partei, die es sich zum Ziele gesteckt hat, die soziale Misere unseres Jahrhunderts ans Licht herauszuzerren. Wo liegt diese Misere entsetzlicher am Tage als in dem Zustand, in dem sich die arbeitende Klasse, die Grundlage der ganzen jetzigen Gesellschaft, befindet? Der Kongress gab uns durch seine 3. Frage eine herrliche Gelegenheit, mit all unseren Argumenten, mit unseren ganzen Wut und Begeisterung in die Schranken zu treten und das zur Sprache zu bringen, was uns Tag und Nacht keine Ruhe lässt. Ich selbst hielt mich für zu unfähig, persönlich aufzutreten. Ich lief deswegen von vornherein zu einem der talentvollsten unserer Anhänger. Ich beschwor ihn vom Himmel bis zur Erde, diesen günstigen Moment nicht verstreichen zu lassen. Vergebens, er schlug es aus. Ich bearbeitete den 2., den 3., den 4., den einen nach dem anderen, aber keiner hatte Mut, keiner Entschlossenheit. Die 2 ersten Tage verstrichen daher, ohne dass ein Redner die Freihandelsfrage vom sozialen Standpunkt aus behandelt hätte. Es wurde Abend, es war in einer fürchterlichen Aufregung. Ich weiß nicht, ob du so etwas kennst. Die Galle steht einem oben bis im Halse, das Blut rumort einem im Leibe, als sollte es aus allen Poren herausspritzen. Wie wahnsinnig lief ich in der Stadt herum. Es war unterdes Mitternacht geworden. Ich konnte nicht anders mehr. Ich nahm mir fest vor, am nächsten Morgen auf die Tribüne zu steigen. Einen Bekannten, der sehr flüssig Französisch schreibt, störte ich aus dem Bett auf und diktierte ihm eine Rede. Gegen 3 Uhr morgens waren wir fertig. Ich schlief einige Stunden, stand um 8 Uhr auf, las meine Rede noch einmal durch und war mehr als je entschlossen, es aufs Äußerste kommen zu lassen. Ich kann dir versichern, dass mir das Herz etwas klopfte. Man hatte die Chance, sich entweder unendlich zu blamieren oder einen enormen Triumph davon zu tragen. Die Aussicht auf den Letzteren überwand zuletzt alle Furcht. Es lockte mich, dieser Versammlung von großteils heuchlerischen und aufgeblasenen Gesellen einmal den Handschuh keck ins Gesicht zu schleudern. Dabei denn auch der Gedanke, dass die Versammlung nichtsdestoweniger aus der Elite der jetzigen europäischen Welt bestand, dass man in dem alten gotischen Saale des Hôtel de Ville sprach, in demselben Raume, der einst von den Stimmen Egmonts, Albas und so vieler Männer der französischen Revolution widertönte. Kurz, alles hatte Reiz. Ich konnte nicht widerstehen. Um 9 Uhr stand ich vor dem Tisch des Präsidenten und verlangte das Wort. Ich hatte gehofft, zuerst gekommen zu sein. Ich wollte zuerst sprechen. Ich wollte hintereinander die Fragen stellen, über welche die Debatte rollen sollte. Denke dir meinen Schrecken. Ich fand, dass schon 7 Redner vor mir eingeschrieben waren. Ich gab alles verloren. Wenn 7 alte Philister vor mir gesprochen hatten, da war es mir zu gewiss, dass man die Frage längst auf ein sehr unschuldiges Feld hinübergespielt hatte. Die ganze Taktik bestand darin, die Leute von vornherein ad coram zu nehmen. Ich wäre untröstlich. Ich ersuchte den Präsidenten flehentlich, mich dennoch zuerst auftreten zu lassen. Er konnte es nicht erlauben. Ich musste abtreten. Die Sitzung war indes eröffnet. Das englische Parlamentsmitglied Brown, ein alter trockener Mann, begann mit einer langen Rede in englischer Sprache. Ausnahmsweise hatte man ihm erlaubt, Englisch zu sprechen. Die Diskussion sollte sonst Französisch geführt werden. Die meisten verstanden ihn daher nicht. Er sprach eine halbe Stunde lang, er sprach noch viel länger. Alles wurde unruhig und unbehaglich. Man scharrte und spuckte und jeder atmete erquickt auf, als Mr. Brown endlich fertig war. Als zweiter Redner hatte sich der bekannte Dr. Bowring, ebenfalls englisches Parlamentsmitglied, einschreiben lassen. Man harrte diesem interessanten Manne schon ungeduldig entgegen, da erklärt der Präsident plötzlich, dass Dr. Bowring heute Morgen sehr heiser sei und nicht zu sprechen wünsche. Er gebe deswegen diesen vakanten Platz auf der Tribüne à Monsieur Georges Wert aus der Rheinprovinz, der dringend gebeten habe, das Wort im Anfang der Sitzung ergreifen zu dürften. Ich konnte jetzt nicht mehr zurücktreten. Ich dränge mich durch die dichten Reihen von Staatsmännern und Gelehrten, die mich erstaunt betrachteten, und springe auf die Tribüne. Der Lärm, während der Rede des alten Brown entstanden war, hörte plötzlich auf. Es entsteht eine Totenstille. Ich hatte noch einen Augenblick Zeit, mein Auditorium zu überschauen. Auf einer Erhöhung saß der Präsident der Versammlung, der frühere belgische Minister de Bruckere. Neben ihm der Herzog d'Harcourt, Pair de France, der Herr Dr. Ascher aus Berlin und mehrere belgische Advokaten als Vizepräsidenten und Sekretäre. Die ersten Reihen der Zuhörerbänke nahmen die Franzosen ein. An ihrer Spitze die berühmten Schriftsteller Blanqui, Horace, Dunoyer, Ferner, der Professor Wolowski und andere. Dann folgten einige Spanier unter Anführung des Staatsrates Ramon de la Sagra, denn die Florentiner und Genuesen unter Leitung des Marquis Rodolfi, weiter die Holländer, den Philanthropen Suringa an ihrer Spitze, die Deutschen, repräsentiert durch John Prince Smith, Schweden, Dänen, Russen und Portugiesen, nebst einigen Schweizern, saßen mehr zurück. Den Hintergrund bildete ein gemischtes Publikum. Links von der Tribüne saßen unter den Hallen des alten Saales die Brüsseler Damen und das jetzige belgische Ministerium. Rechts etwa 14 Stenografen und Korrespondenten englischer, französischer und deutscher Zeitungen und zu guter Letzt rings um die Tribüne herum Engländer und Amerikaner, die wichtigsten Leute der ganzen Versammlung. Unter den Engländern waren die Parlamentsmitglieder Bowring, Brown, Aver, Thomson und Pearson die hervorragendsten. Den Vater der englischen Anti-Corn-Law-League, Wilson aus Manchester, vermisst man ebenfalls nicht. In einer solchen Versammlung, die zwar höchstens 500 Menschen groß war, die aber die Koryphäen der europäischen Politik und Wissenschaft umschloss, wagte ich, das Wort zu nehmen. Es war eine lächerliche Dreistigkeit. Ich stand nun aber einmal auf dem verhängnisvollen Orte auf der Tribüne und nun musste gesprochen werden. Ich machte kurzen Prozess. Ich schlug mit der Faust auf die Tribüne und drückte der Versammlung meine Verwunderung darüber aus, dass an diesem Orte, wo alle Klassen der Gesellschaft vertreten seien, niemand als direkter Repräsentant der arbeitenden Klasse auftrete. Ich warf mich dann zu ihrem Anwalt auf, und weil ich mehrere Jahre unter den englischen Chartisten gelebt hätte und diese besser als andere kenne, so nähme ich das Wort im Namen der 3 Millionen englischen Arbeiter, mit denen ich einer Meinung und Ansicht sei und an die ich mit vieler Liebe zurückdächte. Diese wenigen Worte reichten hin, um alle Ohren zu spitzen, um alle Federn in Bewegung zu bringen. Ich meine, ich sähe noch den Dr. Bowring, diesen alten Commis-Voyageur der Whigs, der seit 30 Jahren alle Handelstraktate für Großbritannien abschloss, wie er mürrisch nach seiner Tafel griff, wie der kleine Duc Harcourt vom Sessel emporspringt und wie mich der Minister Rogier mit zornigen Augen betrachtet. Es war etwas Unerhörtes, in einer so hohen Versammlung geradezu für die Arbeiter aufzutreten. Ich hatte aber das Wort. Ich schildere, wie infam man die Arbeiter bisher behandelt hat und setze mit allen meinen ökonomischen Argumenten auseinander, dass man ihre Lage nicht um ein Haarbreit durch die Einführung des freien Handels bessern werde. Ich gehe auf die Geschichte der englischen Free-Trade-Agitation ein und beweise, wie die Arbeiter auf praktischem Wege zur selben Ansicht gekommen sind, wie ich auf theoretischem. Ich verlange daher au nom de l'humanité, dass man zu anderen Mitteln greife, um die Lage der Parias unseres Jahrhunderts zu bessern. Ich mache persönliche Angriffe auf einige Parlamentsmitglieder und stelle sie als Heuchler bloß. Ich drohe der Versammlung mit der Revolte ihrer weißen Sklaven. Les ouvriers sont là de se faire payer de leur souffrance avec des traites non acceptées pour des banques célestes du bon Dieu. Allgemeines Gemurmel. Lorsqu'on 1830, les ouvrières se sont battues pour vous dans les rues de Paris et de Bruxelles. Ils étaient les bienvenus. On les a fêtés et embrassés, mais lorsque plus tard ils sont crevés de faim et lorsqu'ils vous ont demandé du pain, on les a fait fusiller.
Die Franzosen sprangen von ihren Sitzen auf. Einige schrien »Non, non«, andere »Oui, oui«. Ein allgemeiner Tumult entsteht. Ich fahre ruhig fort und mache mich bloß wieder hörbar. Ich denke in dem Augenblicke daran, dass es immer gut ist, alle Seiten bei jenen Zuhörern anzuschlagen. Ich hatte sie bei ihrem Verstande angepackt, bei ihren Leidenschaften, bei manchem anderen. Ich fasse sie zuletzt noch bei ihrem Herzen an. Ob die Engländer auch brummen und knurren, die Franzosen verleugnen ihre Natur nicht, ihre Wut legt sich, sie lassen sich hinreißen, sie sehen für einen Moment ein, dass ich recht habe, dass ich die Wahrheit sage. Auf den Rest der Versammlung geht dies ebenfalls über, und als ich endlich von der Tribüne herunterspringe, wird mir der wildeste Beifall zuteil. »Voilà du courage, voilà la vérité«, so geht es durch den ganzen Saal. Man sieht mir nach, bis ich wieder auf meinem Platze sitze, und der Aufruhr legt sich erst, als der Präsident in den Verhandlungen fortfährt. Ich will wahrhaftig nicht mit meinem Rednertalent, mit Kenntnissen und dergleichen renommieren, aber ich hatte ein rechtes Wort am rechten Orte gesagt. Das ist mein Verdienst. Es machte mir nicht wenig Vergnügen, als kaum auf meinem Platze angelangt ein alter Engländer mit schneeweißen Haaren sich gegenüber von der Bank erhob. Er verneigte sich vor mir, reichte mir die Hand und dankte mir im Namen des englischen Volkes. Dr. Bowring, der früher auf das Wort verzichtet hatte, glaubte denn doch nach meiner Rede ebenfalls sprechen zu müssen und verfügte sich trotz seiner Heiserkeit auf die Tribüne, die ich eben verlassen hatte. Er griff mich ebenso unerbittlich an, wie ich frech über ihn gespottet hatte, und suchte in einer Rede, die von Zahlen und Tarifdaten strotzte, zu beweisen, dass ich im Irrtum sei und dass der freie Handel ein wahres Panacee für die Arbeiter sei. Er sprach über eine Stunde lang, und zwar ausgezeichnet, wie man übrigens von einem Menschen, der schon seit 30 Jahren im englischen Parlament das Wort führt, auch nicht anders erwarten kann. Der Professor Wolowski beehrte mich dann mit einer Antwort, dann das Parlamentsmitglied Edward, auch ein alter Holländer und schließlich noch der Herzog d'Harcourt, der sich am meisten über meine Kühnheit geärgert zu haben scheint. Da er die Sache aber rein persönlich auffasste und nur meinte, dass ich die Association Parisienne hätte angreifen wollen, so verfehlte er allen Eindruck. Von 11 Uhr an, wo ich gesprochen hatte, dauerte die Debatte bis 6 Uhr nachmittags ununterbrochen fort. Es wurden noch viele schöne Reden gehalten, namentlich von Blanqui und von dem belgischen Radikalen Bartels. Es ist aber eine Stimme darüber, dass mir niemand etwas Gründlicheres erwidert hat. Blanqui soll erklärt haben, notre position sociale ne permet pas cela. Da liegt aber eben der Punkt, da liegt die ganze Heuchelei der hohen Herren. Welche Sensation meine Rede gemacht hat, geht daraus hervor, dass außer allen belgischen Blättern mehrere französische und namentlich 7 englische Journale dieselben ausführlich erwähnten. Die Londoner Times und die Sun geben sie fast ganz. Die Berliner Zeitungshalle vom 23., welche mir heute in die Hand kam, bringt eine ziemliche Übersetzung. Die Kölnische Zeitung vom Sonntag heute, den 26., bringt einen leitenden Artikel über meine Rede. Der Rheinische Beobachter gibt sie ebenfalls fast ganz. Der Compte-Rendu des ganzen Kongress erscheint in nächster Woche als Broschüre und ich werde dann ein Exemplar nach Detmold schicken. Die ganze Geschichte ist schon von sehr wichtigen Folgen für mich gewesen, da ich dadurch mit vielen hiesigen und französischen Notabilitäten bekannt geworden bin. Offiziere, Beamte, Kaufleute, Schriftsteller, Journalisten und eine Menge anderer Menschen machten mir am selben Abend Komplimente und luden mich ein, sie zu besuchen. Alle Salons waren mir geöffnet. Der Congrès Pénitentiaire, der dem Congrès des Économistes auf dem Fuß folgte, ernannte mich zu seinem Mitglied. Die Fouristen baten mich, ihren Versammlungen beizuwohnen, und ein Mitglied der flandrischen Armenverwaltung ersuchte mich sogar, ihm meine englischen Erfahrungen in Betreff der Aufhilfe der armen Bevölkerung weitläufiger auseinanderzusetzen. In Preußen würde man mich nach meiner Rede nach Magdeburg geschickt haben. Hier leben wir in einem freien Lande. In einer Viertelstunde habe ich unter Belgiern und Franzosen das erlangt, was ich bei den Eseln von deutschen Buchhändlern in Jahren nicht fertigbringen konnte. Ich will sehen, ob ich auf der einmal betretenen Bahn weiter fortschreiten kann. Bei meiner nächsten Anwesenheit in Paris werde ich im Saal Montesquieu das Wort verlangen. Außerdem werde ich zu dem über ein Jahr stattfindenden Kongress, wenn es eben geht, nach Lyon reisen. Meine Stellung als Kaufmann und homme de lettres à la fois bietet mir zu diesen Unternehmungen prächtig die Hand. So ist das Leben. So treiben wir Possen mit der Zeit und die Geister der Weisen sitzen in den Wolken und lachen über uns. Lebe wohl, lieber Wilhelm. Hoffentlich sehe ich dich bald wieder. Mit herzlichstem Gruße, dein Georg. Punkt.